Einen schönen Nachmittag bei den philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir sind dabei, in zwei Sendungen zu dokumentieren die Vienna Circle Lectures aus dem Sommer 2009, die vorgetragen worden sind von Peter Gallison, einem Professor für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie an der Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Die vergangene Sendung hat den Großteil seines Vortrags gebracht. Wir haben noch ausgelassen die Konklusion des Vortrags. Mit dieser Konklusion werden wir diesmal beginnen. Peter Gallison webt ineinander die verschiedenen Stränge, die er identifiziert hat in der Auseinandersetzung zwischen Fritz Adler und Albert Einstein. Das sind die Stränge der Naturwissenschaft, Physik, zweitens der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie und drittens der Politik. Und er fragt sich abschließend, ob es in diesem Gewebe eine Priorität gibt. Und wenn es nicht angemessen erscheint, hier Priorisierungen zu treffen, wie man das Phänomen Fritz Adler denn in etwa platzieren soll in der Wissenschaftsgeschichte. Im Anschluss an den Vortrag wurden dann Fragen gestellt, die wir ebenfalls dokumentieren. Und im zweiten Teil der gegenwärtigen Sendung bringen wir ein Gespräch mit einem Wiener Physiker, Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftshistoriker, Wolfgang Reiter, in dem wir einige Motive, die im Zusammenhang mit Gallisons Vortrag aufgetreten sind, aufgreifen, ein wenig vertiefen und bis in die Gegenwart weiterverfolgen.
Let me conclude. Friedrich Adler is a troubling figure, an ever-recurring tertium quid in historical set pieces we're used to staging as two-part Manichaean struggles. He appears infuriatingly to stand for the right to the left and enragingly left to the right. He stood with clear-sighted sanity and obsessive insanity, the best, most efficient party official and dutiful son, but also the schismatic, patricidal opponent of the ameliorist Austrian socialist establishment that his father had devoted his life to building. Fritz was a hero to the revolutionaries Lenin and Trotsky, nominated by them for great prestige, rescuer to the Second International, then marching alone with the second and a half into the political night. So he has the Second International, he opposes it to the Third International, and comes up with the Second and a Half International. He takes Einstein, opposes it to Lorentz, and comes out with this symmetrical privilege frame K, and he has Machism, which he dislikes its anthropomorphism, and Planckism, which he dislikes his absolutism, and comes out with an account of his own, which he considers a form of sense-based abstraction. These three moves were connected. Adler saw his Machism as the necessary complement to Marxism. Marx and Engels' dialectical materialism translated for Adler into Mach's critical historical experience-based science. Marx had brought German idealism to earth by reading Hegel into an unfolding history that acted through material relations. Mach, on Adler's readings, had reformulated idealism into a specifiable construct out of the flux of experience, the bit-by-bit assembly by real sight, real hearing, real touch. Adler. Marx and Mach had effectively dismissed the metaphysics that issued when people posed pseudo-questions. In this sense, the theorist's ambitions bolstered the revolutionary project, as he argued in the journal Kampf from 1909, What is Theory For? Adler took theories to be, as Mach would put it, economical formulations of generalized experience. Theories captured the experience of many people and put them forward in delimiting our expectations of the future. Theory, he argued, was not the purview of an elite specialization, but the everyday tool of every man. True, there were good, valid theories and invalid ones. Superstitions like Bad Luck Fridays was a theory, too. Adler. Without generalized theories, Marx understood that political action was impossible. He understood the condition of revolution depended on the relation of classes to the means of production, and that only under certain conditions could the individual change become effective. For Adler, Machism and Marxism were tightly bound together. So too were Machism and Mechanism. In blasting Ostwald's energetics, Adler saw himself as pursuing Mach's program. In arguing with Einstein for a fully relativistic theory back at the time of Einstein's special relativity, Adler saw himself as pushing for a realized Mach. Mach lay behind Adler's anti-metaphysical hostility to the ether, against realistic Boltzmannian atomism, against detailed electron internal structure. In the end, it set Adler against Einstein, Adler, who always wanted to slip out of the dogmatic, to frame an opposition, to find a third way. Here was the pacifist killer, the socialist individualist, the sideways gear in the motor of modernity. How to make sense of this wrongness in proportion? Some have tried to find a psychodynamic explanation, a task in a certain sense launched already in the preparation for the trial, when Friedrich Adler's psychiatrist father, long before Fritz gunned down Count Sturck. Melancholia, mania, fears of a nervous collapse, all these figure in the letters between father and son even before the assassination. One recent psychohistorical account makes Fritz Adler's gunshots into an attempt to impress his father. That seems, on the face of it, rather unlikely, given the lifetime Victor Adler had devoted to working within the patriotic Austro-Hungarian establishment, given the break between them over war policy that began in October 1914. A step better would be, perhaps, to track the event as symbolic as well as a real killing. Even better, an account that took the fundamental cycle of ambivalence he felt towards his father would be worked out repeatedly and symbolically through his other relationships of attachment and rebellion. Retainer and regicide, Fritz's deep friendship and fury with Einstein, his filial devotion and upending of Mach, his ferocious devotion to the party and his ferocious, equally ferocious denunciation of it, all these repeat the ceaseless double action of attraction and repulsion, need and hate. But even corrected, refined, made more multivalent, the reductively psychological account won't do. It won't do for Adler and it won't do for Einstein. Not because there's nothing to psychological explanations, there is, but because they are too broad, too unmatched to the phenomena we want to understand. They give us too little traction, and they far too crudely make a bilayer system of the real, the psychological, and the symbolic, the physical, the philosophical, and the political. Another possibility, we could take politics as our base, either the explicit politics that Friedrich Adler held or the politics of which he was a part beyond his control. Then we could see his commitment to Machism as an expression of his fundamental Austro-Marxism, a stance taken since early childhood, growing up as he did literally at the center of the movement. His killing of Sturck, his philosophy, his commitment to relativity physics, all could be seen on this view as reflecting his underlying politics. Adler himself said that every person had an a priori of his political consciousness. Socialism was that a priori for Adler. It was that direct light of quasi-religious conviction Engels referred to as political creed when drafting the manifesto. According to Adler, scientific grounding could only come after the fact. Even his psychological state could be taken to emerge from a view held since childhood that justice meant freedom from domination, a view not that far from Einstein's. And yet, by Adler's lights, the theorist could show the right place of science was not a superstructure to be evacuated by an underlying basis, but science playing a role mediating between the two. Very interesting, Adler says that science may begin as a Werkzeug, as a tool, as part of the basis, but that Werkzeug became a Spielzeug, a toy, something that floated free of its original of its origins. No fundamental gap was there for Adler between pure and applied science. Or flip the account yet a third way. Perhaps Adler's philosophical beliefs lie deepest. Adler himself insisted his life project of unifying mechanical materialism and historical materialism was clear by the age of 15, and when a few years later he solved it by including sensory data at the beginning of our all-too-human knowledge and beliefs. Trained by Mach, we could make Adler's politics and physics an epiphenomenal description of underlying views about how we secure knowledge. Or in a similar way, we could put physics first, casting Friedrich Adler's objections to Einstein's relativity as the direct product of scientific discoveries, system symmetry, and the disentanglement of zone times, local times, and system times. None of these reductive accounts rings right to me. Much as we want to solve Friedrich Adler by classifying within this or that dichotomous category, maybe we should not. Maybe this strange, disquieting cipher of a person helps us not so much by his typicality, but as a kind of anti-case study, as disturbing and forgotten doppelganger to Einstein, an exemplar of non-typicality in a profoundly untypical moment. Maybe Adler can serve to remind us of the limits of our categories, and in so doing can help us understand a bit better who Einstein was by setting him in relief, can tell us more of the explosive confluence of philosophy, politics, and physics between 1905 and 1919. After all, Einstein too drew heavily on Mach and his nemesis Boltzmann and Planck. Einstein too could sympathize both with the humanity of Adler, a death row convict, an assassin, and take pleasure in the company of royalty in his cordial exchanges with Franklin Roosevelt. Einstein, too, wanted a physics of relative lengths and times, but also an absolute speed of light and one set of physical laws, Machian relativism and Planckian absolutes. In these tensions, perhaps, lies a breakdown of the comforting structures that we have too easily taken up from the early 20th century. True enough, Einstein won his relativity battles and left us a legacy unmatched in the entire history of science. True, too, Friedrich Adler lost his battles for a way skewed to the dictatorships of left and right in pre-World War II Austria, for an alternative to relativism and absolutism in philosophy, for a path to a privileged frame of reference without an ether. But both Adler and Einstein endlessly challenged simplistic splits. If the cross between philosophy, physics, and politics presses us to rethink the tumultuous years of the early 20th century, if it led us to look fresh at aspects of the Vienna Circle in its specifically Viennese context, well, that might be a good last shot from the assassin of relativity. Thank you.
Wir dokumentieren jetzt einige der Fragen, die im Anschluss an Peter Gallisons Vortrag gestellt worden sind. Die erste Frage hatte damit zu tun, dass doch gewisse Zweifel berechtigt erscheinen, ob Fritz Adler ein ernstzunehmender Philosoph gewesen sei und ob seine Konfrontation mit Albert Einstein auf der Höhe des wissenschaftstheoretischen Niveaus gelegen ist. Die zweite Frage betrifft eine ähnliche Thematik, allerdings nicht hinsichtlich der Physik, sondern hinsichtlich der Sozialwissenschaft und geht im Prinzip darauf hin, ob der Austromarxismus, der bei Fritz Adler zugrunde liegt, denn akzeptabel genannt werden könnte, speziell im Vergleich zu der in Österreich auch zu diesem Zeitpunkt entstandenen Grundlagendiskussion über neoliberale ökonomische Ansätze. Eine dritte Frage läuft dann darauf hinaus, zu bemerken, dass in Gallisons Vortrag Fritz Adler einerseits als ein etwas außergewöhnlicher, freakartiger Physiker gezeichnet worden ist, den man nur am Rand des Normalen ansiedelt, und auf der anderen Seite aber eine große Anzahl von soliden wissenschaftlichen, wissenschaftstheoretischen Überlegungen vorgelegt wird. Und die Frage geht darin, ob Adler nun das eine oder das andere gewesen ist, ob er aufregend ist, weil er eine Kriminaltat begangen hat, oder ob er seriös ist, weil er ein Physiker in Kommunikation mit Einstein gewesen ist, oder aber beides und wie das funktioniert. Die vierte Frage wurde in Deutsch gestellt und wird von Peter Gallison zu Beginn seiner Antwort nochmal auf Englisch wiederholt.
I have different hats that I'm going to put on now. So first, as I put on a historian hat, and the historian hat says, with my historian hat on, I would say that it's very interesting to understand how Mach is being read at this time by a very interesting scientist who understands much more about relativity theory, for instance, than Mach does, who really didn't have, I mean, Philipp Frank, for instance, spent a long time trying to explain to him what Minkowski's space-time was about, but I think to no great effect. But Adler does understand, for instance, what the Boltzmannian arguments about fluctuations that Einstein had studied and used in the statistical mechanics. I mean, he brings a lot more scientific skill to the problem than others might have. On the other hand, I think what I think is really interesting as a historian is that here's somebody who's showing us almost step by step how to affect the translation, for instance, between how he sees Kant, how he's importing, or the neo-Kantians, what he reads of them, how he understands what Marx is, how he takes dialectical materialism and makes it into a very historical materialism, how ideology drops out of the discussion. There's much that Adler both absorbs from his Austro-Marxist colleagues and that he brings in and participates in it. I think that studying a figure like Adler, look, do I think Adler, well, let me keep my historians out of it. Adler, as somebody can give us a sense of how things looked to somebody who was really in the center of it, who was at the center of socialist politics, who was very close to Einstein, who was close and in correspondence with Mach, and who puts together an account that is interestingly connected in these different ways. Not to evaluate whether he's got Marx or Engels right, or whether he's got Einstein right, or just to simply understand how these pieces fit together in the period before the high point of the Verein Ernst Mach and these papers begin. They go over many years, from 1907 or 1908, when he starts writing these courses that he's teaching, all the way up to the prison time. Now, if I put on my philosophical hat and say, well, you know, to what extent is this great philosophy? No, it's not great philosophy. But I think it's interesting to see what it means to take, as part of an understanding of the evolution of concepts, which I do think is an interesting part of Mach and Adler, of how concepts like materialism are understood and change over this period, of how one of the things that becomes very prevalent in Vienna in this period is a kind of materialism that isn't neo-Hegelian, really. It's really, when Adler talks about it, he means historical. And if you understand that, then, for instance, the way Luce and other Viennese architects respond to the Bauhaus becomes, I think, more clear. I think Luce sees them as really metaphysical in some of their assumptions, even as they try to be anti-metaphysical. I think you can understand a lot about this heady mixture of what they thought was of going back and forth between politics, philosophy, and physics. If I put on my physics hat, if you say, is this a serious criticism of relativity theory? No, I don't think it is. I think it's completely erroneous. But what's interesting there is that it departs from the... What I would say is that it's interesting for two reasons. One is that Einstein, because he cares about Adler, takes the time to argue with him with a level of detail that he gives to practically no other critic. And so it's a way of seeing Einstein begin to articulate aspects, for instance, the general relativistic explanation of the twin paradox that then comes out in this period, because he's provoked by somebody that he really wants to persuade. And that's interesting. It's interesting also because most of the criticism of Einstein in this period is based on an attempt to hold on to the ether, and or to be a kind of hyper-realist about the interior structure of an electron and whether the charges on the surface or in the interior and what holds the thing together, like Poincaré is worried about the so-called Poincaré stress and those things. Adler has nothing to do with that. In that way, he's much closer to Einstein, being against the ether, against interior structure of the electron, against the electromagnetic worldview, understanding the importance of the composition of velocities. So he's an interesting critic because he's been talking to Einstein for a decade to see what somebody who departs from him looks like. So I think he's an oddball. I mean, he's a strange character. But in the provocation to Einstein to watch somebody who gets the same training as Einstein at Eidgenössische Technische Hochschule, who's exactly the same age, within a couple of months of the same age, who has in some ways similar political views, not that Einstein was an assassin, but a view that against the Bolshevists, but against the anti-Bolshevism, an attempt to find a kind of democracy, the possibility of democracy within a dismantling of the current system. So I think he's useful as a kind of, almost as a real thought experiment. What would Einstein have been like? What would another person who starts the same trajectory and then diverges, and who for a moment is one of the most famous people in the world and then is completely forgotten? Well, Einstein goes from being not even able to get into the library to being the most famous person in the world. So I think there's something strange, disquieting, illuminating about this moment, not because I think Friedrich Adler is another Wittgenstein. I'm not here to advocate that we have a school of Adlerian studies, but rather that I think it shows us a variation from the world that we know probably better than anything else, the world of Einstein. In a certain way, I think you're pointing to something that's entirely valid, which is that the world of the Austro-Marxists at this moment is not in dialogue with neoclassical economics, what becomes neoclassical economics. And so there's an asymmetry here in that sense if Adler had been in dialogue with the early economic theorists the way he was with Mach or Einstein, then one would have, I think, the kind of confrontation that you look for. And so in that sense, I absolutely agree. I mean, their world was defined, I think, in the first instance, that the Austro-Marxists of the political stripe were defined not so much by their opposition to neo... I don't think they considered themselves as fundamentally in dialogue with the neoclassical economics or its incipient forms, but rather with czarism, with the legacy of the Habsburg Empire, with the idea that many of them had that Austria would be the first socialist country, not Russia. Many of them were very surprised that it went another way. So, I mean, in a way, in abstracto, I completely agree with you. I think that Adler is not in a direct way involved with the kind of dialogue that would have been sufficient to, that would have found a worthy opponent in the economic ideas of 1915. There's obviously nobody that he's in dialogue with who's the stature of an Einstein or even a Mach. So, but in another sense, as a historian, for me to simply set up a debate that wasn't part of that life world would represent a certain kind of artificiality. I mean, I could present another view and then say, Adler, you know, but I don't. They weren't. That wasn't their primary front. Now, I think what you would say is, and that's a problem for them. They should have been, and you're probably right. You're right. I mean, you're right because I mean that is what I think. I think that he is, in a certain measure, systematic enough so that it merits exploration of how far one can follow this argument. And I think that's interesting to see how somebody struggles to understand the relationship of Mach and Marx in this period is interesting, to see how somebody follows Mach and with Einstein and then where that leads him to split with Einstein, to understand that Einstein, I mean, you could say the same thing about Einstein, you could say, only at a much higher level of physics, but you could say there's something incoherent about Einstein. He says Mach is one of his great teachers, and a critical mode allows him to get at ideas of space and time, but his work was on statistical mechanics, which took as fundamental the idea of fluctuations and took Boltzmann's ideas much further and, in fact, did more than anybody else to establish the reality of atoms and molecules in this period. So I do think I actually plead guilty to the idea that I'm trying to push. You know, Einstein, here's an expression of Einstein that I really love. He once said, "Make things as simple as they can be and no simpler." And that's about what I think about history. You know, make them as systematic as they can be, and no more systematic than that. I think to treat Adler as a systematic philosopher like Kant would be a fool's errand. But to treat him as a sort of raving fool who simply says random things is also to misunderstand the nature of this moment. And I think understanding the patterns of what goes with what actually illuminates something not just about him but about the time, but not because there are a lot of people who were roommates with Einstein and killers of the Prime Minister of Austria. He's not typical. Let me say what your question is in English so the people who don't speak German, see if I've captured it too. But you were saying that there's a way in which a lot of much of the background to understanding Adler's decision to shoot Sturck came out of a struggle about control and a certain enlightenment attitude about control and understanding. And so. And I think that that's true. It's partly, you know, that I think one of the reasons that he's so infuriated by censorship is that it's an anti-enlightenment par excellence. That is the anti-enlightenment, is the blacked out piece on the page of the newspaper. Or the whited out piece on the piece of the newspaper. And so I think that's exactly right. And I think it's all these forms of the constant and pushing it further and further and further. So they censor and then they censor the article on censorship and then they censor the person. I mean, it's almost parodic. There's an interesting parallel here with Freud, who during World War I, he already has an idea of censorship. But he starts to dream. But he, Freud, begins to dream about censorship in the war. And his own correspondence begins to reflect ideas about it. And his writing about censorship as a psychic phenomenon begins to actually be intensified by the experience of his own confrontation with censorship. So censorship is something that really weighs on people. You see, I quoted a letter from Einstein where Einstein says to Zanger, you know, be careful to leave your letters open because the censors will destroy the letter if they have to open it. And they will. So I think, you know, there's a moment of an experience that many people felt, not just Adler, that this the vast emergency decrees that imposed this newspaper and postal and meeting censorship was actually pulling the world, their world, backwards away from the Enlightenment. And I think that was devastating to many of these moderns.
Im Anschluss an den Vortrag von Peter Gallison habe ich mit Wolfgang Reiter gesprochen. Wolfgang Reiter ist Physiker und Wissenschaftsadministrator in Wien und hat sich auch mit politischen Aspekten der Naturwissenschaften immer wieder beschäftigt. Daher vielleicht günstigerweise die Einstiegsfrage. Peter Gallison hat Friedrich Adler dargestellt als ein Kompositum aus drei verschiedenen Interessensgebieten der Politik, der Naturwissenschaft und der Wissenschaftsphilosophie. Nun ist Politik und Naturwissenschaft allerdings nicht besonders nahe beisammen und aus der Seite des Naturwissenschaftlers sieht man das vielleicht ein bisschen mit Distanz.
Ja, das kann man durchaus so formulieren. Ich möchte gleich eingehen auf den Vergleich, den Peter Gallison zieht zwischen Friedrich Adler und Albert Einstein. Wenn Peter Gallison die beiden Physiker Adler und Einstein analysiert in einer gewissermaßen holistischen Art und Weise, als sowohl politisch Interessierte wie philosophisch wache Physiker, wie gleichzeitig ausgebildete Physiker, also die Elemente Physik, Philosophie und Politik zu einem Muster verwebt, das gleichermaßen beide Herren beschreibt, so ist das sicherlich ein sehr interessanter Ansatz. Der für mich wesentliche Punkt ist, in meiner Einschätzung, dass die Verbindungen bei beiden, sowohl bei Adler wie bei Einstein, zwischen der Physik und der Philosophie bei weitem enger ist, als die Verbindung zwischen Physik und Philosophie und der Politik. Beispiel Einstein. Von Einstein weiß man, und hier sind wir bereits in der historisch-kritischen Phase auch für Fritz Adler, dass Einstein ein vehementer Pazifist war und einer der wenigen deutschen Wissenschaftler, die sich in einem Manifest gegen den Ersten Weltkrieg ausgesprochen haben, in einem Manifest, das sich gegen ein anderes Manifest wandte, das eine große Anzahl deutscher Gelehrter in Begeisterung für den Beginn des Ersten Weltkriegs unterschrieben hat. Dieselbe Einstellung sehen wir doch auch bei Adler, wenn sie auch politisch vielleicht etwas anders und, ich scheue das Wort, radikaler gelagert ist, wie bei Einstein. Auch Adler spricht sich am Beginn des Ersten Weltkriegs vehement gegen dieses Zusammenrücken von Reaktionären und Sozialdemokraten in Österreich aus, ganz ähnlich wie das in Deutschland passiert ist, wogegen auch Einstein sich wendet und tritt sogar als Sekretär der Sozialdemokratischen Partei zurück, aus Protest. Man sieht ja also, dass die Haltung beider, Adlers und Einstein, stark politisch orientiert waren. Philosophie. Die spezielle Relativitätstheorie, die Einstein in dem berühmten Wunderjahr seines Schaffens 1905 schreibt, hat zum Teil sicherlich als philosophischen Hintergrund die Metaphysikkritik und den Empirismus von Ernst Mach. Friedrich Adler wiederum ist ein vehementer Befürworter, ja man könnte sogar sagen ein glühender Verfechter und Schüler von Ernst Mach, aber meines Erachtens vielleicht weniger aus philosophischen Gründen, wie bei Einstein, als vielmehr aus politischen Gründen. Also hier haben wir durchaus bei Adler eine Verbindung von politischen Einsichten, von politischen Haltungen, von einer politischen Werthaltung und der Philosophie von Ernst Mach, die streng antimetaphysisch ist und damit auch eine gewissermaßen Grundlage des historischen Materialismus, Marx'scher Prägung beinhaltet, der von Adler vertreten wird.
Wenn ich das jetzt recht wahrnehme, sagst du, zwischen der Wissenschaftstheorie und Philosophie und der ausgeübten Naturwissenschaft gibt es fließende Übergänge, gibt es Motivationen, gibt es Motivketten, die man in einer gesamtheitlichen Betrachtung, in ihrer Vernetzung und in ihrer Verflechtung betrachten kann. Du hast aber andererseits hervorgehoben, dass sowohl Einstein als auch Fritz Adler sehr artikulierte politische Auffassungen vertreten haben. Der offene Punkt, die offene Verbindung in diesem Dreieck ist jetzt die Linie zwischen Philosophie und Naturwissenschaft auf der einen Seite hin zu dem zusätzlichen Punkt Politik. Gibt es da konsistente Entwicklungen? Kann man da für eine Verbindung, für eine Verursachung, für eine Nachbarschaft argumentieren?
Eine sehr heikle Frage. Eine sehr, sehr heikle Frage insofern, als natürlich in der neueren Wissenschaftsgeschichte, ich denke hier etwa an Arbeiten von Paul Forman über die Quantenmechanik, durchaus immer wieder versucht wurde, soziologische, politische Muster abzubilden auf konkrete naturwissenschaftliche, insbesondere physikalische Vorstellungswelten. Dieser Einstieg ist verführerisch, aber ich glaube nicht, insbesondere dann, wenn man die konkrete Arbeitsweise von Wissenschaftlern wirklich ins Auge nimmt, unter die Lupe nimmt, wenn man so will, dass außer einer allgemeinen Aussage sich diese Aussage dann im wissenschaftlichen Werk, in der wissenschaftlichen Arbeit, in den Resultaten physikalischer Forschung wirklich aufweisen wird. Diese Verbindungen sind, mit dem englischen Wort Fibel, das deutsche Wort fällt mir jetzt nicht ein, also sie sind sehr gering, aber durchaus vorhanden, nämlich insofern, und das ist nahezu trivial, als Menschen, die denken, nicht in einzelne Teile ihres Denkens zerfallen, sondern dieses Denken quasi immer eine Einheit bildet.
Vielleicht, dass man Probe aufs Exempel macht und sich fragt, von den großen Physikern zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, also Max Planck, Born, Heisenberg, wenn man die nimmt, waren die alle von derselben politischen Richtung. Ich weiß es jetzt zu wenig. Wenn da gibt es sozusagen unter Anführungszeichen reaktionäre Physiker, die genauso in der Physik Wesentliches gemacht haben. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, wenn man es als Test nehmen kann, es gibt ja nicht nur Mach-Anhänger in der Physik, sondern es gibt auch Anhänger sozusagen konkurrierender philosophisch-wissenschaftstheoretischer Positionen wie Boltzmann, die mitgearbeitet haben in denselben physikalischen Kontexten, in denen die Mach-Anhänger erfolgreich gewesen sind.
Ja, natürlich gibt es reaktionäre, Anführungszeichen wahrscheinlich sollte man dazu sagen, reaktionäre Physiker, reaktionäre Forscher, reaktionäre Naturwissenschaftler und solche Anführungszeichen wieder, die fortschrittlich sind, weil es einfach politische Profile gibt, einzelner Persönlichkeiten, die nach dem sattsam bekannten Rechts-Links-Schema da so Plan National während der Französischen Revolution einfach inzwischen so bezeichnet werden. Das ist absolut richtig. Natürlich könnte man sagen, dass Werner Heisenberg als Akademikerkind, aufgewachsen unter anderem in der Jugendbewegung nach dem Ersten Weltkrieg, bürgerlich konservativ und in manchem reaktionär ist, im Gegensatz oder im Vergleich zu Max Born, den man, ohne dass ich jetzt ein Born-Spezialist wäre, das ist jetzt etwas aus dem Bauch gesprochen, als Mitte links bis Mitte konservativ einschätzen würde, wobei man dann über den Max Planck, um diese Größen und Nobelpreisträger gleich in einem abzuhandeln, sagen würde, stammt aus einer protestantischen Gelehrtenfamilie, deren Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht und durchgehend Universitätsprofessoren waren, und der ist geprägt vom Ausgang des Deutschen Kaiserreichs und der preußischen Disziplin in jeder Hinsicht. Und natürlich ist Max Planck ein großer philosophischer Kopf und schreibt über Philosophie, macht sich viele philosophische Gedanken und will auch aktiv in die Interpretation der Physik philosophisch einwirken, ebenso wie Werner Heisenberg und ebenso wie, aber mit weniger Publikationen in diesem Fall, wie Max Born. Also das Interessante ist, dass, und meistens sagt man, Physiker neigen im höheren Alter, wenn sie angeblich nicht mehr oder wirklich nicht mehr kreativ sind, der Philosophie zu oder der Interpretation ihrer eigenen Arbeiten. So würde ich glauben, diese Art von Generationenbeschreibung ist wenig aussagekräftig, denn Werner Heisenberg ist sehr früh in seiner Karriere zum Beispiel beeinflusst und intensiv beeinflusst durch seine Plato-Lektüre. Und Albert Einstein hat mit Freunden zusammen eine private Akademie gegründet, in der sie die englischen Standardwerke des Positivismus und des Empirismus gelesen haben, neben physikalischen und mathematischen Büchern. Also man sieht hier, dass schon im sehr frühen Alter diese, wenn man jetzt von diesen Spitzenleuten spricht, ein intensives philosophisches Interesse vorhanden ist, das meines Erachtens durchaus erkenntnisleitend für die weitere wissenschaftliche Arbeit ist und wird, insbesondere bei Einstein. Einstein ist ja deswegen so interessant in philosophischer Hinsicht, als er sich von seinem frühen Macheinfluss, der quasi empiristisch-positivistisch ist, langsam löst, möglicherweise über eine Zwischenstufe, die sowohl erkenntnistheoretisch wie auch praktisch physikalisch über Boltzmann läuft und sich dann einem, naja, schwer zu beurteilen, einem Art von Realismus zuwendet, deswegen der Konflikt und die Nichtakzeptanz der späteren Quantenmechanik, die sich völlig verabschiedet von dem ursprünglichen Empirismus Marschall Prägung.
Das sind ja jetzt wirklich ausgesprochen instruktive und wichtige ergänzende Bemerkungen über das Umfeld, über das auch Peter Gellison gesprochen hat. Ich würde jetzt am Ende unseres Gesprächs noch eine andere Sache gerne ansprechen. Wie sieht denn das, sagen wir mal, 50, 80 Jahre später aus, sprich in der Gegenwart? Welche Verhältnisse zwischen Philosophie, Wissenschaftstheorie, Politik würde man feststellen bei Gell-Mann oder bei Feynman, bei diesen Leuten, die jetzt mittlerweile auf einem anderen Kontinent die großen Physiker sind? Und um es noch ein bisschen zuzuspitzen, es könnte auch sein, dass in Wien prominente Physiker ins Fernsehen kommen und dort Auffassungen über Physik und Politik und die Welt vertreten. Wie stellt sich denn das bei denen dar? Bei Feynman sicher nicht unter Berufung auf die großen Wissenschaftstheoretiker des Wiens der Jahrhundertwende.
Naja, über lokale Befindlichkeiten werde ich sicher nichts sagen. Also beschränken wir uns etwa auf die amerikanischen Beispiele. Feynman ist meines Erachtens kein treffendes Beispiel für einen philosophischen Physiker. Wenn man sich etwa die Feynman-Lectures anschaut, so gibt es zum Beispiel Aussagen über die Psychoanalyse, die nicht gerade das akademische Niveau seiner physikalischen Arbeiten haben. Und auch sonst gibt es Nebenbemerkungen, die man eigentlich nur in einem, naja, jetzt etwas pejorativ gesagt, amerikanischen Kontext von Schnoddrigkeit betrachten kann. Interessanter ist die Figur von Stephen Weinberg. Stephen Weinberg, so wie Feynman, ein Nobelpreisträger für Physik, der großartige Arbeiten zur Elementarteilchenphysik geschrieben hat, gerade jetzt ein mehr oder weniger autochthones Buch über Kosmologie verfasst hat, ein einer der bedeutendsten lebenden Physiker. Der hat zum Beispiel eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung gehabt über eine, ja, man könnte sagen, über eine Jahrtausende alte Kernfrage der Auseinandersetzung mit Natur, technisch gesprochen, über den sogenannten Reduktionismus. Die Physiker sind quasi berufsmäßig habituell Reduktionisten, denn wären sie keine Reduktionisten, kämen sie niemals auf so eine Idee, die der Herr Thales schon vertreten hat vor einigen Jahren, dass es Atome gibt oder Elementarteilchen. Der Gesprächspartner und Gegner von Stephen Weinberg war der eminente Evolutionstheoretiker Meyer, der vor, wenn ich mich nicht irre, vor zwei Jahren im hohen Alter von 103 Jahren mit Plänen für weitere 6 Bücher in Harvard verstorben ist. Der Evolutionstheoretiker Meyer ist, naja, um das Wort von vorher aufzunehmen, natürlich ein habitueller Antireduktionist, insofern die Natur, und verzeihe jetzt, dass ich platt bin, quasi als eine holistische, ganzheitliche Sache betrachtet, sehr im Gegensatz zur Methodologie, und das ist quasi auch eine Art von Erkenntnistheorie, die die Physiker vertreten, zur Methodologie eines Reduktionismus. Also hier sieht man, dass es natürlich innerhalb der Naturwissenschaften große philosophische, wenn du so willst, große methodologische, erkenntnistheoretische, epistemische, epistemologische Differenzen in der Herangehensweise an das Erkenntnisobjekt gibt. Wobei man natürlich sofort dazu sagen würde, Watson und Crick, die Entdecker der DNA, waren natürlich, obwohl sie auch im Bereich der Biologie, wenn man so will, tätig waren, im weitesten Sinne natürlich, krasse Reduktionisten waren. Und das Interessante ist ja, innerhalb der physikalischen Forschung, wozu die neuere biologische Forschung natürlich auch gehört, dass der Reduktionismus nach wie vor wahrscheinlich geprägt durch die unglaubliche Erfolgsstory der Physik sich weiter und weiter auszubreiten beginnt. Und ich sehe das quasi mit einem lachenden, bei einem weinenden Auge, um dieses blöde Bild zu verwenden, denn die Umweltproblematiken, ich verweise etwa auf solche Dinge wie Klimawandel, werden sich möglicherweise aufgrund der Komplexität des Geschehens nicht ausschließlich reduktionistisch behandeln lassen, sondern hier ist möglicherweise auch ein holistischerer, ein anderer, nennen wir es so, ein anderer Blick notwendig als der Blick eines Elementarteilchenphysikers, der noch einmal different ist vom Blick eines Einstein oder Adler, die ja beide, jedenfalls ganz stark Einstein, von einer mathematischen Sichtweise her kommen. Und höchst interessant, die Bestätigung, das Experiment als Bestätigung mathematischer Modellierungen ansehen und nicht vorgehend die Experimente dann mathematisch modellieren. Einstein, und meines Erachtens ist auch das zu einem bestimmten Teil eben in dem der Auseinandersetzung mit Einstein gewidmeten Buch von Fritz Adler, eine mathematische Herangehensweise, das heißt eine Untersuchung, und das war der Witz der Auseinandersetzung zwischen Adler und Einstein, eine Untersuchung der prinzipiellen, der zugrunde liegenden Elemente der jeweiligen physikalischen Theorie.
Es würde mich noch etwas interessieren, wenn das tatsächlich ein wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung Adler-Einstein war, dann müsste man ja sagen, hier ist es fachphysikalisch um zentrale methodologische Fragen gegangen. Wie schaut das heutzutage in einem physikalischen Kontext aus? Kann man als Physikerin oder Physiker solche Fragen wie Reduktionismus, solche wissenschaftstheoretisch elementaren Dinge heranziehen als Argument dafür, dass man einen Vortrag hält, der auch genommen wird?
Tja, das ist offensichtlich eine Frage nach der Community. Wenn ich einen physikalischen Fachkongress besuche, dort ein Paper einreiche und dieses Paper etwa nennen will, Bestätigung des Platonismus in der Quantenoptik, so mag das möglicherweise als Hauptvortrag durchgehen, da dort keine neueren wissenschaftlichen Ergebnisse im Vordergrund sind, sondern eher die persönliche Haltung eines Wissenschaftlers gewünscht ist. Ich glaube allerdings nicht, dass man in Physical Review Letters reüssiert, wenn man dort physikalisch-philosophische Abhandlungen platzieren möchte. Naja, das war jetzt etwas polemisch. Das führt aber weiter zur Frage, ob nicht genauso heute Working Scientists von philosophischen Grundannahmen getriggert sind, beeinflusst sind. Und ich würde sagen, ja natürlich, was soll der Unterschied sein in der wissenschaftlichen Arbeit zwischen 1900, von der wir sprechen, und der Arbeit 2009? Die erkenntnistheoretischen, die epistemologischen, die methodologischen und die philosophischen Voraussetzungen haben sich meines Erachtens jedenfalls nicht radikal geändert. Betrachte nur etwa das Problem des Realismus, die Realismusdebatte und die Debatten um die Interpretation derjenigen Theorie, die nahezu alle unsere technischen Instrumente mitbestimmt, nämlich die Quantenmechanik.
Ich höre das natürlich mit großer Zustimmung und mit großer Freude. Wir haben uns das nicht vorher ausgemacht, aber da die Sendereihe Philosophische Brocken heißt, muss ich mich extra bedanken für diesen Endkommentar. Danke, Wolfgang Reiter, für das Gespräch.
Ich danke.